Ich möchte jetzt über ein Medienfördergesetz bzw. ein Medienförderpaket in der Schweiz sprechen. In der Schweiz wurde nämlich diese Woche über dieses besagte Finanzierungspaket für Privatmedien abgestimmt. Mit dem Geld aus diesem Paket sollten vor allem so kleine, angeschlagene Zeitungen und Privatradios unterstützt werden. Und nun haben sich die wahlberechtigten SchweizerInnen mit etwa 55% gegen das Paket ausgesprochen, obwohl sich ja teilweise auch echt viele große Medienhäuser und besonders auch Linkparteien in der Schweiz eigentlich dafür stark gemacht haben. Und Regierung und Parlament hatten das ebenfalls schon durchgewunken, zugestimmt, doch durch diese Abstimmung eben im System der direkten Demokratie, wie es in der Schweiz ist, verhindert, wurde diese Durchsetzung der Finanzierung jetzt verhindert. Kritik an diesem Paket kam von verschiedenen AkteurInnen, aber vor allem von der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei, eine Regierungspartei, die SVP. Und über den Ausgang dieser Abstimmung und was das jetzt genau für die Schweizer Medienlandschaft bedeutet, würde ich jetzt mit der Journalistin Anina Ritscher sprechen. Guten Morgen, Anina.
Hallo, guten Morgen.
Ja, könntest du vielleicht als Einstieg einen kurzen Überblick geben, wie die Schweizer Medienlandschaft aktuell so aussieht? Also welche Zeitungen und Portale dominieren da die Berichterstattung?
Also es gibt eigentlich in der Schweiz seit einigen Jahren eine sehr starke Medienkonzentration. Also es sind im Prinzip 4 größere Medienkonzerne, die den ganzen Markt kontrollieren. Und das sind einmal die TX Group, die ist zum Beispiel für den Tagesanzeiger verantwortlich, eine größere überregionale Zeitung. Dann gibt es Ringier, die machen den Blick. Das ist so die schweizerische Version von der Bild, also eher so Boulevard. Und dann gibt es noch CH Media, die machen viele so Regionalzeitungen. Und dann die Verlagsgruppe NZZ, die Neue Zürcher Zeitung rausbringt.
Ja, die Schweizerische Volkspartei, wie ich gerade schon gesagt habe, SVP, ist ja auch eine national-konservative rechte Partei, Regierungspartei. Wie hängt denn diese Partei konkret mit der Schweizer Medienlandschaft zusammen?
Also die SVP versucht schon seit einigen Jahren da so Zugriff zu erhalten auf einige, also Medien mit Strahlkraft sozusagen, um irgendwie ihre Ideologie zu verbreiten. Und das ist ihnen auch gelungen in Teilen. Also beispielsweise die Weltwoche, das war früher mal eher so ein linksliberales Magazin. Und mittlerweile seit ungefähr 15 Jahren wird das geführt von Roger Köppel, den man in Deutschland ja auch ziemlich gut kennt, der eben auch SVP-Parlamentarier sogar ist und ist eigentlich jetzt wirklich zum Sprachrohr dieser Partei geworden. Und die haben das immer wieder versucht. Dann haben sie mal in Basel eine Regionalzeitung, die Basler Zeitung, hat Christoph Blocher die mal übernommen, der halt so ein bisschen der Übervater der SVP ist und der diese Partei eigentlich auch einflussreich gemacht hat. Und das haben sie dann nochmal mit der NZZ direkt versucht. Also das ist wirklich so die wichtigste und größte und auch international sozusagen bekannteste Zeitung. Und das ist dann gescheitert, weil die Redaktion sich dagegen gewehrt hat so sehr. Und jetzt ganz neu, also seit 2020 haben sie noch den Nebelspalter übernommen. Das war früher eher so auch, sage ich mal, so linksliberales Satiremagazin. Und das wird jetzt eben auch geleitet von Markus Somm, der davor auch schon in Basel bei dieser Lokalzeitung war, dann bei der NZZ eben so eingesetzt werden sollte. Und der gilt so ein bisschen als so Ziehsohn von Christoph Blocher, obwohl er sich mittlerweile davon auch ein bisschen distanziert hat. Also wenn ich jetzt so sage, sie versuchen das zu übernehmen, dann ist es natürlich nicht so offensichtlich als Partei, sondern das sind dann immer so einzelne Personen, die dann dahinter stehen und die da versuchen, Einfluss zu gewinnen oder an bestimmte Positionen sich zu bringen.
Wo du es jetzt gerade gesagt hast, wie äußert sich das denn dann auch in so Magazinen, die, also beispielsweise in so einem linken, eher linksliberalen Satiremagazin, klingt ja dann doch erstmal nach einer ziemlichen Kehrtwende, gerade was so ja, politische Ideologie angeht.
Ja, also die haben wirklich eine komplette Kehrtwende gemacht und das sieht man auch, also das ist völlig offensichtlich. Die haben dann auch irgendwann das war früher Print, eher und die haben eigentlich dieses ganze Produkt, Medienprodukt komplett umgestellt. Also die haben dann die Printausgabe jetzt auch eingestellt und es erscheint jetzt eigentlich nur noch online. Und die machen auch, also die sagen, das ist immer noch Satire, was sie machen. Es ist aber eigentlich eher so, weiß nicht, so rechte Stimmungsmache, kann man eigentlich sagen. Oder so, ich sag mal so anti-political correctness Humor. Und mittlerweile sagen sie auch, dass sie Recherchen machen. und haben jetzt zum Beispiel auch, das war jetzt ziemlich, hat ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen, in diesem Abstimmungskampf zu dem Medienpaket haben sie einen Videomitschnitt veröffentlicht, in dem der Chef der Ringier-Gruppe, eben diesen auch großen Medienkonzern, in einer Konferenz gesagt hat, dass er möchte, dass seine Medien eigentlich die Regierung unterstützen in der Pandemie. Und er wollte damit halt sagen, er möchte jetzt nicht so hetzen gegen die Pandemie-Maßnahmen und er will quasi nicht mitverantwortlich sein für Gewalteskalation auf so Anti-Corona-Demos oder so. Und es wurde dann halt auf diesem Portal Nebelspalter dann so umgedeutet als, ah, das ist ja mal wieder klar, Systemmedien und da, die stecken alle unter einer Decke. Und da, das haben sie dann, also sowas machen die halt jetzt mittlerweile. Oder auch so Kommentare, die dann irgendwie gegen eben so Political Correctness angebliche schießen.
Ja, Stichwort Systemmedien. Im Vorfeld dieser Abstimmung zu diesem Finanzierungspaket, was jetzt abgelehnt wurde, haben ja vor allem auch rechte AkteurInnen Stimmung dagegen gemacht. Wie wird denn da argumentiert? Also warum, wieso wollen diese AkteurInnen den Entwurf blockieren?
Also es gibt eigentlich zwei so wichtige Argumentationslinien, die zum Teil sich auch ein bisschen widersprechen. Aber einerseits wird halt gesagt, dass eben dieses Staatsmedien-Argument, also dass dann so behauptet wird, dass Medien, wenn sie subventioniert werden, dass sie dann nicht mehr unabhängig und kritisch über Politik berichten können. Das wurde dann auch sehr so kolportiert auf eben diesen Anti-Corona-Demos, wurde gesagt, nein zu Staatsmedien und so und eben dieses Systemmedien-Argument. Und das andere Argument war zum Teil, kam zwar auch von rechts, aber kam eben auch von links, weil eigentlich im Endeffekt so das Problem mit diesem Paket war, dass es ein Kompromiss war. Also das wurde über mehrere Jahre hinweg wurde darüber diskutiert und das war wirklich auch so im Parlament ein Gezerre. Und am Ende hätten davon eben nicht nur kleine und unabhängige Medien profitiert, sondern auch die großen Verlage. Und das haben sich dann eigentlich die Gegner so zunutze gemacht in ihrem Abstimmungskampf und haben dann halt so in ihrer Kampagne gesagt, nein zu Steuern für Milliardäre und haben damit dann halt Stimmung gemacht, dass eben diese großen Verlage auch Subventionen erhalten hätten.
Ja, gerade im Vorfeld hatte man ja das Gefühl, dass eigentlich fast alle Medien oder extrem viele verschiedene Medienhäuser eben von dieser Förderung auch profitieren würden. Gibt es denn auch von dieser Seite Widerstand? Also wieso, wenn ja, wieso stellen sich denn dann so Teile der Medienhäuser trotzdem dagegen?
Ja, also ich glaube, das ist wirklich eine ideologische Sache einfach. Also jetzt so Medien wie jetzt zum Beispiel eben die Weltwoche, die sind einfach, die stellen sich einfach konsequent aus ideologischen Gründen gegen staatliche Finanzierung eigentlich. Und man muss halt auch ein bisschen sagen, die haben das natürlich in der Hinsicht auch nicht unbedingt nötig, weil da genug Leute sind in dieser Partei, die genug Geld für sowas haben, das wissen wir mittlerweile. Und zum Beispiel bei der NZZ, da war es so ein bisschen widersprüchlich, weil da hat eigentlich der Verlag sich dafür ausgesprochen, weil die davon natürlich auch profitiert hätten. Aber die Redaktion hat sich ebenfalls in Kommentaren dagegen ausgesprochen. Und auch da würde ich sagen, das ist ideologisch eigentlich motiviert aus dieser Überzeugung, dass eigentlich der Markt das regeln sollte und dass eben Medien, wenn sie sich nicht selbst halten können, dann offensichtlich auch kein marktfähiges Produkt anbieten. So.
Gerade weil eben rechte AkteurInnen mit diesen, vor allem mit diesen Steuermilliarden, keine Steuermilliarden für Medienmillionäre, ist ja so ein Satz, der super viel gefallen ist, viel gelesen wurde im Vorfeld der Abstimmung. Für wen hat denn diese Ablehnung des Förderpakets jetzt so die tiefgreifendsten Folgen?
Ja, also eben für diese großen Verlage ist das im Prinzip nicht so tragisch, weil die verdienen sowieso mit dem Journalismus nicht mehr so viel Geld und das wird auch immer weniger sein wahrscheinlich. Aber am schlimmsten ist es eigentlich für kleinere und unabhängige Medien und vor allem auch für Online-Medien, weil ein Teil dieses Pakets hätte eben Online-Medien spezifisch gefördert und das war bisher überhaupt nicht, also das gab es davor noch nie. Und es gab so in den letzten Jahren auch ein bisschen als Reaktion auf diese zunehmende Medienkonzentration, gab es eben eine Bewegung von neuen Online-Medien, die gegründet wurden. Also eigentlich in allen größeren Städten gibt es mittlerweile ein kleines, unabhängiges Online-Medium, das so Lokaljournalismus macht. Dann gibt es auch überregionale, wie zum Beispiel die Republik, die überregional als Online-Medium längere Reportagen und Recherchen macht. Oder das LAM, das ist ein kleines, überregionales Online-Magazin. Und all die, die hätten davon halt am allermeisten profitiert, vor allem weil deren Einnahmen sonst natürlich nicht vergleichbar sind mit den großen Verlagen. Und die hätten dann sowas zwischen, also das war noch nicht ganz ausformuliert in dem Gesetz, aber die hätten dann sowas wie 60% der Einnahmen, die sie selbst generieren, nochmal in Form von Subventionen obendrauf erhalten. Und für die, viele von denen gibt es auch noch nicht so lange, also die haben noch nicht so rausgefunden, wie man mit Online-Journalismus auch Geld verdienen kann. Und für die wäre das auch eine wichtige, so mindestens eine Überbrückungsstrategie sozusagen gewesen, bis sich das so ein bisschen verfestigt und bis das auch mehr Geld generiert. So.
Dann vielleicht nochmal zurück zu diesem Argument der Staatsmedien beziehungsweise eben die Abhängigkeit der Medien, wenn es zu diesem Förderpaket gekommen wäre und dass dann somit auch die Freiheit der Berichterstattung eingeschränkt werden sollte. Wie schätzt du denn diese Gefahr ein? Ist das reiner Populismus oder bestünde da tatsächlich Grund zur Sorge?
Also ich glaube nicht. Also es gab in dem Gesetz, glaube ich, sogar eine Klausel, die das ausgeschlossen hätte. Man hätte das auch noch mal ein bisschen stärker wahrscheinlich da reinschreiben können. Aber ich, meiner Meinung nach, ist das reiner Populismus.
Okay, 2018 gab es ja bereits eine ähnliche Kampagne unter dem Namen No Bilag, glaube ich. Auch dort wurde eben versucht, den öffentlich-rechtlichen Medien die Finanzierung zu entziehen oder zu reduzieren. Jetzt geht es ja um die Privatmedien. Und diese Initiative scheiterte damals aber bei der Abstimmung, bei dieser Abstimmung der direkten Demokratie. Was hat sich denn vielleicht seitdem im Hinblick auf die Medienlandschaft in der Schweiz verändert? Beziehungsweise wieso waren die ForderungsgegnerInnen nun erfolgreich? Was hat das vielleicht auch mit neuen AkteurInnen zu tun, die mit ins Bild gekommen sind?
Also ich glaube, die Situation der Abstimmung war damals schon eine andere, weil sich das eben direkt gegen das Schweizer Radio und Fernsehen richtete. Also da ging es darum, dass eben diese Gebühren, das ist so vergleichbar, also Bilag, das war, hier heißt es jetzt anders, aber das hieß damals Bilag und das ist so vergleichbar mit den GEZ-Gebühren in Deutschland und die sollten eben gestrichen werden. Und ich glaube, da gibt es schon einfach noch eine große Mehrheit in der Schweiz, für die das einfach irgendwie so dazugehört, dass man dieses Schweizer Radio und Fernsehen hat. Und das spielt auch immer noch eine große Rolle so im Alltag vieler Menschen. Und deswegen hat das da nicht funktioniert. Und das war natürlich auch eine sehr radikale Forderung. Und ich glaube, dieses Mal ist halt anders, dass es eben um private Medien geht, wo halt dieses Argument viel besser zieht, von wegen, ihr müsst halt irgendwie marktfähiger werden, wenn ihr schon nicht alleine über die Runden kommt. Dann kann man schon so sagen, dass ich glaube, diese ganze Geschichte mit diesen Corona-Demos da auch noch mal ein bisschen Öl ins Feuer gegossen hat. Also dieses eben Lügenpresse, Systemmedien, Narrativ, was da noch mal so verstärkt wurde. Und dann ist es natürlich jetzt bei diesen Medien auch ein bisschen schwieriger gewesen, überhaupt über dieses Gesetz zu berichten, weil eigentlich alle Medien, wenn sie darüber berichtet haben, sich direkt den Vorwurf einhandeln konnten, dass sie aus Eigeninteressen berichten und nicht mehr unabhängig. Und das war so ein bisschen eine vertrackte Situation, glaube ich, wo dann viele Menschen anscheinend eben dann nicht mehr der Sache so richtig getraut haben. Aber man muss schon auch sagen, dass es jetzt geklappt hat, hat auch wirklich mit diesem Kompromiss zu tun. Also dass es eben eigentlich für alle Seiten am Ende ein schlechter Kompromiss war. Also selbst für linke Parteien und selbst für kleine unabhängige Medien war das wirklich ein Kompromiss. Und man hat sich zwar dahinter gestellt, weil das irgendwie das Beste war, was man rausholen konnte, aber es war keine perfekte Lösung. Und ich glaube, aus diesem Grund gab es wirklich ganz unterschiedliche Gründe, auch für Leute dagegen zu stimmen.
Könntest du vielleicht sagen, was so eine Lösung wäre, die, also jetzt vielleicht nicht als perfekt, aber was sozusagen besser gewesen wäre für diese Medienhäuser, über die du gerade gesprochen hast?
Ja, also jetzt auch, wenn jetzt wieder über diese Förderung gesprochen wird und ich glaube, es wird jetzt auf jeden Fall politisch da nochmal ein Nachspiel geben und da wird man nochmal irgendwie über die Bücher müssen. Und ich glaube, da wird es einfach wichtig sein, dass man diese großen Verlage nicht mitfördert. Also weil die das wirklich nicht nötig haben, vor allem weil die zum Beispiel auch Dividenden ausschütten. Und es gab so zum Beispiel, das war auch so ein politischer Konflikt, dass dann im Gesetz am Ende nicht so eine Klausel drin stand, die es zum Beispiel verbietet, Dividenden auszuschütten, wenn man Subventionen erhält. Sowas müsste man unbedingt machen. Also das ist halt wirklich die Verlage, die großen Verlage, die auch mitverantwortlich sind für die Situation, die wir jetzt haben und die auch diese Medienkonzentration mit vorangetrieben haben, dass die davon eben nicht profitieren und dass man den Fokus wirklich auf kleinere, auf unabhängige, auf junge und auf neue Medien setzt und die wirklich unterstützt, dass quasi dieser Übergang irgendwie gelingt.
Ja, jetzt da diese Ablehnung erfolgt ist, werden auch viele kleinere Privatmedien schließen müssen, wie du schon gesagt hast, gerade junge Online-Medien. Was glaubst du denn, welche Auswirkungen hat das in Zukunft noch weiter auf die Schweizer Medienlandschaft, beziehungsweise vor allem auch, wie werden so die GegnerInnen dieser Förderung auch weiter agieren, beispielsweise die SVP?
Ja, also ich glaube nicht, dass jetzt direkt alle diese Online-Medien schließen würden, weil die gibt es ja auch schon seit einigen Jahren und die haben es auch ohne Förderung geschafft. Die werden halt weiterhin quasi viel auf irgendwelche Stiftungsgelder angewiesen sein oder viele von diesen ganz kleinen Medien, die arbeiten auch viel mit Selbstausbeutung, sage ich jetzt mal, weil die oft, also ein Teil der Arbeit passiert auch ehrenamtlich oder diese haben auch sehr schlechte Löhne oft. Also die werden das schon noch weitermachen, aber es wird natürlich zunehmend auch schwerer. Und das wird eben, wie gesagt, so politisch wird das jetzt nochmal, muss da nochmal ein neuer Entwurf kommen. Und auf der anderen Seite, also auf der Seite der SVP, ist quasi jetzt so das Nächste, was die angekündigt haben, ist, dass sie sich jetzt eben wieder und nochmal erneut quasi gegen das Öffentlich-Rechtliche richten wollen. Und jetzt haben sie angekündigt, dass sie eine Initiative lancieren wollen, die Finanzierung für das Schweizer Radio und Fernsehen halbieren soll. Und das wird jetzt quasi das Nächste sein, worüber wir dann sprechen müssen.
Hast du denn da einen Ausblick zu, was glaubst du, wie diese Sache ausgehen wird? Also ist das sowas, was du, oder also gerade diese Forderung nach der Halbierung der Förderung, glaubst du, das ist was, was auch durchkommen könnte?
Es ist schwer zu sagen, aber ich glaube, hat auf jeden Fall mehr Chancen als die No-Bilag-Initiative, weil sie eben auch damit so sagen, naja, wir sind schon dafür, dass es das gibt. Wir wollen das jetzt nicht dem komplett den Boden unter den Füßen wegziehen, aber wir finden halt, die sind zu einflussreich. Oder dann wird halt auch immer wieder so diese Erzählung aufgewärmt, dass das öffentlich-rechtliche Radio, Fernsehen, dass die links sind und dass die immer nur ein linkes Narrativ quasi bedienen. Und ich glaube, wenn sie halt so sagen, wir wollen denen einfach weniger Geld geben und die sollen ein bisschen weniger dominant sein, das könnte schon verfangen. Aber gleichzeitig haben sich mittlerweile, also jetzt zum jetzigen Punkt, auch schon eigentlich alle anderen Parteien davon distanziert. Also bisher ist eigentlich nur die SVP, die da wirklich dahinter steht. Deswegen ist es noch ein bisschen schwer abzuschätzen.
Dann soweit erstmal Anina Ritscher zur Ablehnung des Medienförderungspakets in der Schweiz, die diese Woche erfolgt ist.